Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Zur Spiritualität begrüßt Sie heute am Montag in der Karwoche Martin Löschberger Mikrofon. Gleichzeitig kündet das auch schon das Thema an. Wir stehen in der Karwoche und so lautet das Thema: Mit Jesus zum Höhepunkt der Liebe. Betrachten wird die Schwerpunkte, die Höhepunkte der Karwoche Pfarrer Thomas Sauter aus Lustenau. Er ist Pfarrer in der Pfarre Lustenau-Rheindorf. Ich begrüße ihn dort ganz herzlich am Mikrofon. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Löschberger.
Mit Jesus zum Höhepunkt der Liebe. Wir steuern auf den Höhepunkt des Kirchenjahres zu. Mir ist jetzt gerade so im Vorfeld des Durchlesens und einfach die Schwerpunkte betrachten, auch für meine Seite auch eingefallen. Mhm. Sie stehen ja auch als Priester in diesem Jahr besonders auch in einem Höhepunkt drinnen, weil das das Schwerpunktjahr der Priester generell ist für die ganze Weltkirche. Ist der Gründonnerstag nicht da der eigentliche Höhepunkt?
Sicherlich stimmt das für uns Priester. Normalerweise wird ja Gründonnerstag auch immer die Grisammesse gefeiert mit dem Bischof zusammen, der Bischof mit seinem Priesterkollegium. Wir haben die Grisammesse heute, aber wir werden am Donnerstag, am grünen Donnerstag, obwohl es mitten in der Fastenzeit, in der Karwoche drin liegt, auch diesen Tag mit Mitbrüdern zusammen wie feiern auch, so wie man das in Klöstern eigentlich auch macht, eben um dem Herrn zu danken für die Gnade des Priestertums und auch für die Einsetzung der heiligsten Eucharistie.
Mhm. Gut, was wir sonst ja in der Heiligen Messe zusammengefasst, konzentriert bedenken, feiern und beten, das vollzieht die Kirche nun in der Karwoche ganz ausführlich, die Schwerpunkte einzeln eben gestern begonnen, sozusagen mit dem Palmsonntag. Und dazu lade ich Sie nun herzlich ein mit den Betrachtungen von Pfarrer Thomas Sauter.
Danke, Herr Löschberger. Liebe Hörerinnen und Hörer, es stimmt tatsächlich, was wir in der Messe in konzentrierter Form sozusagen wie feiern, das feiern wir jetzt in dieser kommenden Karwoche. Und ich habe gestern zu meinen Leuten sozusagen gesagt, zu den Gläubigen, schaut, ihr könnt nicht bloß die Osterhasen suchen am nächsten Sonntag. Das machen natürlich viele, sehr viele. Das machen natürlich die meisten. Aber viel wichtiger ist auch, so jeden einzelnen Tag mitzufeiern. Sei es der Palmsonntag, sei es der sogenannte hohe Donnerstag, der Gründonnerstag, sei es der Tag des Leidens und Sterbens unseres Herrn, sei es die Grabesruhe oder schließlich dann auch dieses festliche Halleluja. Das Leben hat besiegt den Tod. Es ist tatsächlich eine sehr intensive Woche für uns Priester. Wir haben Gott sei Dank mittlerweile schon die Osterferien, auch ich habe Ferien und da kann man sich dann so gut vorbereiten auch. Und wir haben dieses Thema ausgewählt: Mit Jesus zum Höhepunkt der Liebe. Schaut, liebe Hörerinnen und Hörer, der Höhepunkt der Liebe ist nicht in Bethlehem. Das ist der Beginn. Das ist der Beginn und auch der Höhepunkt der Liebe ist nicht in Nazareth bei der Verkündigung, so wie wir es in der letzten Woche gefeiert haben. Das sind alles natürlich Höhepunkte der Liebe Gottes zu uns Menschen auch, dass in Nazareth der Herr, dass in Nazareth Gott einen ganz neuen Beginn macht mit seinem Volk in der Menschwerdung seines Sohnes. Aber diese Liebe, sie wird gesteigert, sie wird gesteigert, sie wird gesteigert bis zu einem Extrem. Bis zu einem Extrema, könnte man fast sagen, am Kreuz, dort, wo der Herr nur noch Liebe ist, nur noch Liebe, nur noch Hingabe ist. Und deshalb haben wir uns entschieden, dieses Thema zu nehmen, mit Jesus zum Höhepunkt der Liebe zu gelangen. Eine Woche, ich habe sie immer so gesehen, eigentlich als Kind auch, super, wir können die Ostereier färben und so, gell? Und ich habe mich schon immer so auf Ostern gefreut, auf dieses Osterhalleluja, endlich ein Eis essen dürfen. Und als Kind war es dann immer so bei mir, wir haben eigentlich, mir waren diese Kartage, auch der Karfreitag, eher dann ein unangenehmer Tag, weil es da so um das Leiden geht, weil es da so um das Sterben geht. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie meine wie meine Mutter, als wir einmal einen Jesusfilm angeschaut haben, geweint hat noch, als wo ich ein kleines Kind war. Das kann ich mich noch gut dran erinnern. Und da waren wir also das Leiden und das Sterben, das war mir eigentlich immer eher so überflüssig oder unangenehm oder das war halt nicht so schön, das mit anzusehen. Und gestern haben wir also den Palmsonntag, mit dem Palmsonntag die Heilige Woche begonnen. Die Heilige Woche begonnen. Jesus zieht auf einem Esel in Jerusalem ein, in die Stadt, in der er leiden und sterben wird. In der Stadt, wo sich die Höhepunkte der Liebe wirklich auch entfalten werden, im letzten Abendmahlsaal, im Zönakulum, dann auf Golgotha. Und Jerusalem ist aber auch die Stadt, wo gleichsam unser Leben sich wie widerspiegelt. Das Leben Jesu, das spiegelt sich in unserem Leben wider. Und zwar deshalb, so wie die Menschen gestern zugerufen haben, dem Herrn Hosanna, dem Sohne Davids, gesegnet sei der König, Hosanna im Himmel, Friede und Herrlichkeit, so wusste der Herr auch schon, dass die Menge wenige Tage später rufen würde, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und das ist das, was wir Menschen auch irgendwie erleben in unserem Leben. Dieses zugejubelt werden, dieses Freund sein und dann aber gleichzeitig kann es schon wieder sein, kreuzige ihn, du hast mich verletzt. Also dieser Jubel und dieses Kreuz, dieser Jubel und dieses geschmäht werden, verachtet, nicht beachtet werden, so wie es der Herr erlebt hat am Palmsonntag beim Einzug in Jerusalem, das ist auch für uns erlebbar. Aber was heißt das für mich? Was heißt das für dich? Der Herr wusste es, dass man ihn verraten wird, dass man ihn verleugnen wird. Petrus dreimal verleugnet ihn. Der Herr wusste es. Aber er hatte bereits hier bei seinem Einzug in Jerusalem nur einen inneren Blick, nämlich die Welt zu erlösen. Er hatte immer diesen Blick auf den Vater und immer in diesem Blick auf den Vater hatte er diese Sehnsucht, Vater, ich komme, deinen Willen zu tun, macht mir Freude. Oder so wie es im Philipperbrief gestern geheißen hat, im Philipperhymnus, er entäußerte sich, wurde wie ein Sklave, sein Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das wusste der Herr, diese innere Sehnsucht, dieses Ganzopfer zu bringen, hatte Jesus dort schon beim Einzug in Jerusalem. Diese innere Sehnsucht, alles zu geben für die Erlösung, für die Rettung der Welt. Und so zieht er ein auf einem Esel. Und ein Esel, ich weiß, dass ein Esel ein störrisches Tier ist. Und dass man so sagt, du störrischer Esel oder wie auch immer. Aber der Esel ist auch ein demütiges Tier. Der Esel ist auch ein demütiges Tier. Und dieses demütige Tier, das drückt irgendwo so auch diese innere Haltung des Herrn aus. Dieses Demütige des Herrn spiegelt sich so wie auch im Tier wieder. Der Herr kam nicht auf einem stolzen Ross. Der Herr kam nicht irgendwo so auf einem Ross geritten, sondern zu Beginn seines Lebens in Bethlehem. Die Flucht nach Ägypten, nach Nazareth. Man hatte kein Ross. Man hatte kein Pferd, das hatten nur die Römer. Der Herr, die heilige Familie, sie hat lediglich einen Esel. Und der Esel eben auch Symbol für die Demut. Und nur, und das sollten wir uns vielleicht irgendwo, ja nicht hinter die Ohren schreiben oder so, aber das sollten wir uns merken, wir können nur, und entschuldigt bitte, wenn ich das jetzt so sage, wir können nur unser Kreuz tragen, wenn wir demütig sind. Demütig sein, das heißt, ich kann mein Kreuz nur dann tragen, wenn ich alle Kraft, allen Segen, alle Hilfe, alle Gnade von Gott erwarte und nicht, so wie es Satan will, diese Rebellion gegen, ja, diese Rebellion habe. Nein, ich will nicht. Ein Leid, ein Kreuz, einen Schmerz zu tragen, kann man nur, wenn man den Frieden, den inneren Frieden behalten will, kann man nur, wenn man demütig ist, wenn man ganz Kind ist. Und das war der Herr. Das drückt so also diese Beziehung Esel aus, auf dem unser Herr Jesus Christus in Jerusalem eingezogen ist. Und obwohl sie diese Palmen mit Palmen gewunken haben, obwohl die Menschen ihre Kleider hingelegt haben, war der Herr ganz klein, ganz Kind, ganz demütig und einfach. Das ist also der erste Punkt, wo wir so gut drauf schauen müssen. Leiden, und das tut ja jeder von uns, ein Kreuz tragen, das hat doch jeder von uns einmal, früher oder später, wenn man nicht in diese Rebellion gegen Gott und gegen sich selbst und gegen den Verursacher meines Kreuzes, wenn man da nicht rebellieren will, dann muss man ganz demütig sein und ganz mit dem Vater, mit Gott verbunden sein. Und das zeigt uns der Herr dann wenige Tage später eben dann am Karfreitag. Aber der Herr, er hatte eine Sehnsucht. Er hatte eine Sehnsucht. Nämlich, sich ganz vorbehaltlos zu schenken. Und das ist so wahnsinnig, wenn man das überlegt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn man das überlegt, der Herr hat so eine ganz geniale Idee, auch wenn er sagt zu seinen Jüngern, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Dieses Wort gilt uns im dritten Jahrtausend ja auch. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Welchen Schatz haben wir, indem der Herr wenige Tage später diese Sehnsucht hat, mit ihnen das Paschamahl zu halten, das Paschamahl zu feiern und indem er diese so wichtigen Worte, so wie sie uns Paulus auch übermittelt, wie er sagt, das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Jedes Mal, so sagt es dann auch Paulus, wenn ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod, bis er kommt. Jedes Mal, wenn ihr aus diesem Kelch trinkt und das Brot des Lebens esst, vollzieht sich an dir und an mir das Werk der Erlösung. Vollzieht sich an dir und an mir Ostern. Welch eine geniale Idee, liebe Hörer und Hörerinnen, dass der Herr sich so klein macht, sich so verfügbar macht, sich so in die Hände der Menschen ausliefert. Und da zeigt sich das wieder. Jesus liefert sich aus. Jesus liefert sich aus, schon am Ölgarten. Schon im Ölgarten wirkt er die größten Wunder, indem er Malchus das Ohr wieder heilt. Petrus haut ihm das Ohr ab. Steck dein Schwert in die Scheide. Auch in diesen Momenten, wo der Herr selber so leidend war, hat er sich ganz vergessen. Hat er sich so vergessen. Und er hat hier, selbst vor seinem Leiden, selbst in der größten Angst und innerlichen Angst und Not und auch äußerlich, er hat nicht an sich gedacht, liebe Freunde, sondern er hat nur an die Menschen gedacht. Er hat nur geliebt, 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 geliebt. Und so war es beim letzten Abendmahl, als er dieses Sakrament, oder nicht dieses Sakrament, sondern das Sakrament des Leibes und Blutes, das Altarsakrament, eingesetzt hat. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ich bin bei dir. Versteht ihr eigentlich, was wir für einen Schatz haben in unserer Kirche? Er ist bei uns, bei Tag und bei Nacht, ununterbrochen, ununterbrochen, nur Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. Und mich zieht es nicht in die Kirche. Also da meine ich jetzt nicht mich, sondern dich vielleicht. Ach, für mich ist dann immer, oder so, das höre ich dann so ab und zu, ach nein, ich bete lieber zu Hause. Warum zieht es uns nicht in die Kirche? Wenn wir unseren Erlöser da haben, der hier wartet auf mich, der für jedes Problem meines Lebens eine Antwort hat, der mich beschenken will, der Verständnis für mich hat, der Mitleid mit mir hat, der meine Tränen trocknen will, der mich aufbauen will, nicht niederreißen. Warum zieht es mich nicht in die Kirche? Das habe ich einmal gesagt. In meiner Gemeinde habe ich gesagt, ja, schaut, ihr sagt, ihr betet zu Hause. Aber zu Hause beten tut ihr ja sowieso nicht. Und dann kam ein älterer Herr, schon über, Entschuldigung, ich hoffe, das stimmt jetzt mit dem Alter, gell? Schon über 70, da ist man ja noch nicht alt, ist man Mittelalter noch, gell? Aber ein mittelalterlicher Herr kam dann zu mir, 70, 71 ist er, der hat gesagt, ja Thomas, du hast eigentlich recht. Es ist eigentlich bloß eine Ausrede, weil zu Hause beten tun wir ja sowieso nicht. Zu Hause beten tun wir ja eh dann nicht. Und das stimmt, das stimmt. Aber dann kam so die Aufregung. Ja, der Pfarrer will und so. Ja, ich sag das so. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und ich komme nicht zu ihm. Nein, und das ist diese Versuchung. Und da ist uns der Herr auf diesem Weg des Leidens hin zum Leiden so ein großes Vorbild. Der Herr hat nichts von sich erwartet. Jesus hat nichts von sich erwartet, sondern er hat alles von Gott, vom Vater erwartet. Aber damit ich alles vom Vater erwarten kann, damit ich nicht von der Angst überrumpelt werde, da muss ich was tun? Beten. Aber das wollen wir ja nicht unbedingt. Wir wollen ja eigentlich nicht beten. Wir wollen ja sofort die Lösungen sehen. Aber wie wollt ihr, wie wollen wir ohne Beten ein Leid, ein Kreuz tragen? Ha, das muss mir jemand zeigen. Das geht nämlich nicht so einfach. Das geht nicht so leicht. Das geht nicht so leicht ohne diese göttliche Hilfe, ohne diesen göttlichen Segen und die Gnade Gottes, kannst du dein Kreuz des Lebens, dein Kreuz des Alltags nicht einfach nur so tragen. Das geht vielleicht einmal, aber dann kommt der Zusammenbruch. Das geht nicht einfach so einfach. Und deshalb eben, der Herr zeigt uns die Größe seiner Liebe. Er macht sich verfügbar. Er macht sich zertretbar. Er macht sich verwundbar und verletzbar. Er gibt alles, er gibt sich vorbehaltlos in die Hände. Und deshalb in die Hände der Menschen. Und deshalb hat Jesus, als sie ihn festnehmen wollten, hat er sich nicht gewehrt. Er hat sich nicht gewehrt, sondern vielmehr, die Soldaten sind was? Die Soldaten sind wie zu Boden gefallen. Das ist dann diese Macht. Da sieht man Demut, mit Gott verbunden zu sein, barmherzig zu sein, das ist eine totale Macht. Total eine Macht. Weil Satan, und der hat da natürlich ganz fest mitgewirkt, und mitgemischt. Satan kann nicht demütig sein. Schaut, liebe Hörerinnen und Hörer, das sieht man so schön an diesem Kreuzweg und auch an der Geißelung, an der Verurteilung. Das ist alles innerhalb von Stunden gegangen. Das ist so ruckzuck gegangen, da sieht man ganz schön, wie das Böse zusammengearbeitet hat. Ruckzuck ist das gegangen. Selbst das Kreuz war sofort da. Das war kein Problem. Alles war da. Sofort. Und da sieht man so schön, wie das Böse, wie Satan da mitgemischt hat, wie er aufgewiegelt hat, die Menge, wie er sie aufgewiegelt hat im Stolz. Kreuzige ihn, du bist nicht unser König. Obwohl er vielleicht den einen oder anderen noch einen Tag vorher, vielleicht eine Woche vorher noch geheilt hat. Kreuzige ihn. Und da sieht man Barmherzigkeit, Liebe, diese wahre, geopferte, diese wahre, hingegebene Liebe, die macht unschlagbar. Die macht unschlagbar, so, dass die Soldaten hingefallen, hier, sie fielen zu Boden. so von dieser Ausstrahlung, von diesem, ja, von dieser Würde, von diesem Göttlichen. Der Herr setzt die Eucharistie ein. Doch zuvor gibt er seinen Jüngern ein weiteres Zeichen seiner Liebe. Er wäscht ihnen nämlich die Füße. Er zeigt ihnen, was wahre und wirkliche Liebe ist. Da heißt es so wunderbar im Johannesevangelium: Er legte sein Gewand ab, umgürtete sich mit einem Leinentuch, dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen. Und das sieht man so wunderbar wieder. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Niemals sollst du mir die Füße waschen. Niemals. Da sieht man so schön, Petrus war hier, er hat eigentlich noch gar nichts kapiert. Er hat eigentlich noch gar nichts kapiert, um was es dem Herrn eigentlich geht. Es geht um das Dienen. Es geht um die Hingabe. Und da sieht man, wie Petrus so noch vom Stolz geritten war. Da sieht man, wie Petrus so vom Stolz geritten war. Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Und das merke ich auch, bei uns gibt es auch diese Fußwaschung am Gründonnerstag in der Liturgie. Es ist gar nicht so einfach, dort Menschen zu finden, die bereit sind, sich die Füße waschen zu lassen. Weil es ist tatsächlich der tiefste Dienst eigentlich, den es gibt. Und wir sind ja alle im Prinzip Petrus. Und wenn ich jetzt hier sagen würde, ich wasche dir die Füße, ja, das sagen wir doch alle, nein, ich wasche sie lieber dir. Aber an sich diesen Dienst vollziehen zu lassen, das bedeutet, es braucht ganz viel Demut. Es braucht ganz viel Demut und eben wegschauen von sich selber und hinschauen auf Gott. Petrus musste das erst lernen und es hat ihn ja dann noch ganz schön eigentlich gebeutelt. Es hat ihn noch ganz schön eigentlich, es hat ihn ja dann ganz schön noch hingehauen eigentlich. Gell? Dreimal hat er ihn verleugnet. Aber ich kann mir das so schön vorstellen. Petrus hat sich dann von wem trösten lassen nach seinem. Und wäre mal interessant, bei der seligen Anna Katharina Emmerich nachzuschauen. Petrus hat sich dann von wem trösten lassen? Von Maria, der Mutter. Er ist dann zur Mutter gegangen und sie hat ihn getröstet. Sie hat ihm sicherlich geholfen. Sie hat sicherlich so, komm, geh weiter, komm, jetzt vertrauen wir, jetzt glauben wir, du hast es gemacht. Er ist zu Maria gegangen. Wäre interessant mal nachzuschauen. Ich kann mir das gut vorstellen. Aber er musste diese Erfahrung machen, diese Erfahrung des Falles, diese Erfahrung des Fallen müssen. Und fallen tun wir ja alle. Fallen tun wir alle. Fehler machen tun wir alle. Aber wenn wir dann am Boden liegen und da haben wir diese Entscheidung, dann kann ich entweder liegen bleiben, fertig sein, oder ich kann, wenn ich am Boden liege, die Hände falten und sagen: Herr, du musst mir jetzt helfen. Du musst mir jetzt helfen. Ich kann nicht mehr. Und da schon allein braucht es wieder die Demut. Fußwaschung eben, der niederste Dienst für einen Sklaven. Und der Jesus wollte uns zeigen, wie Gott wirklich ist. Gott lässt sich eben zertreten wie ein Wurm. Gott macht für uns die niedrigsten Dienste, damit wir von seiner Demut lernen können. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Die Demut und Liebe, beides gehört zusammen. Bevor wir jetzt zum Karfreitag kommen, dem Leiden und Sterben, können wir vielleicht eine Musik zwischenschalten. Gut, dann machen wir weiter. Danke für das Kreuz, danke für das Kreuz. Das ist eigentlich ein wunderbares Lied, ich habe es auch mitgehört. Es ist sehr schön, weil, danke für das Kreuz. Ich habe hier aufgeschrieben, beim Karfreitag Leiden und Sterben unseres Herrn. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du für uns gestorben bist Ach, lass dein Blut und deine Pein an mir doch nicht verloren sein. Und dann habe ich aufgeschrieben in meinem Manuskript vom Sinn des Leidens. Vom Sinn des Leidens. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir diese heilige Woche leben, dann haben wir Antworten, dann haben wir ein Lebenskonzept für unser ganzes Leben. Vom Sinn des Leidens. Und wenn wir bedenken, der Herr, den Herrn, haben unsere Sünden ans Kreuz geschlagen. Unsere Sünden haben ihn ans Kreuz geschlagen. Und mit diesen Wunden, die wir ihm geschlagen haben, wurden wir geheilt. Das ist wahnsinnig, wenn man sich das überlegt. Wir haben, der Herr hat alle Sünden aller Zeiten immer schon ans Kreuz getragen. Alles, der Schuldschein ist zerrissen und wir sind frei. Es ist alles am Kreuz, alle Sünde der Welt wurde schon vernichtet, schon erlöst, schon bezahlt dafür. Rückwirkend und voraus. Und mit diesen Wunden, die unsere Sünden ihm geschlagen haben, hat er uns erlöst und befreit. Und was kann ich dann Besseres tun, als zum Kreuz zu gehen? Und was kann ich dann Dümmeres tun, als mein Kreuz abzuhängen in der Wohnung, in den Krankenhäusern, wo auch immer? Oder nur ein Kreuz hinzuhängen ohne einen Korpus? Ja, da weiß ich dann, weil ich sage, ja, aber ich kann doch dieses Leid nicht anschauen. Ja, stimmt irgendwie. Aber vielmehr der Gedanke, durch seine Wunden sind wir geheilt. Der Gedanke, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und ein Wort, danke Jesus. Danke Jesus, dass du mich erlöst hast. Papst Benedikt XVI. Schreibt in seiner Botschaft zur Fastenzeit 2010, wunderbar, das ist mir hängen geblieben, dass es sehr viel Demut braucht, anzunehmen, dass ich aus meinem begrenzten, ich sage es jetzt mit eigenen Worten, es braucht sehr viel Demut anzunehmen, dass ich jemand anderen brauche, um aus meinem begrenzten Dasein hinauszukommen und erlöst zu werden. Und da gibt es einen, der für mich gestorben ist. Da gibt es einen, Jesus Christus, der sein Leben für mich gibt, damit ich aus dem Tod komme. Da gibt es einen, nämlich Jesus Christus, der am Kreuz geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat er schon für dich geschrien, in deiner Dunkelheit, in deiner Sinnlosigkeit, in deiner Hoffnungslosigkeit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat er schon für dich geschrien, damit du Hoffnung, Freude, Mut bekommst. Es gibt einen, nämlich Jesus von Nazareth, der die Antwort hat auf all deine Fragen und Probleme, der die Lösung hat für deine Anliegen und Sorgen. Es gibt einen. Und wenn du und ich unter das Kreuz gehen und unsere Leiden, ich lege meine Leiden in seine Leiden hinein, ich lege meine Wunden auf seine Wunden drauf, dann werden sie erfüllt mit diesem göttlichen Licht, mit diesen strahlenden Wunden, mit diesen Strahlen von Blut und Wasser. Aber eben, auch da wieder, das Böse arbeitet zusammen irgendwie, ich hänge mein Kreuz ab, ich will es nicht haben, ich brauche mein Kreuz nicht, ich kann mich selbst erlösen. Ohne da demütig zu sein, wirst du keine Lösung, wirst du keine Hilfe bekommen, weil da kommt dann die Rebellion gegen Gott. Und deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer, hat der Herr am Kreuz, alles Leiden schon geheiligt. Deshalb ist der Herr besonders nahe bei all den Menschen, die leidend sind. Da ist sein Leiden, weil er es schon für mich gelitten hat. Er hat es für mich schon getragen. Er hat es für mich schon gesehen am Kreuz. Und er hat nicht gesagt, verflucht, sondern er hat es getragen. Er hat gerufen, ja klar, auch wieder für mich. mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber vielmehr dann auch, Vater, in deine Hände lege ich mein Leben, in deine Hände lege ich meinen Geist. Vater, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Das hat er alles schon für uns gerufen. Und wenn du Erlösung haben willst, dann geh unter das Kreuz. Wenn du Erlösung haben willst, dann geh zum Kreuzesopfer und lass dich erlösen. Lass dich erlösen von all dem, nimm das an. Aber, wie gesagt, da muss man auf die Knie, da muss man, wenn man schon am Boden liegt, nicht rebellieren gegen Gott, sondern sagen, jetzt, Herr, hilf mir, Jesus, rette mich, Jesus, hilf mir. Wollt ihr das? Wollt ihr das, liebe Brüder und Schwestern, liebe Hörerinnen und Hörer? Wollt ihr das? Wollt ihr dieses Angebot Gottes ablehnen? Na klar, wollen viele. Aber da merkt man, diese Entscheidung zu treffen, ich brauche Erlösung. Ich kann mich nicht selber erlösen. Und das sieht man dann gerade auch dann, wenn wir bei der Passion denn am Karfreitag wieder knien, wir knien uns hin zu einer kurzen Gebetsstille. Da habe ich als Kind nie gewusst, was ich machen soll, wenn man hinkniet und still ist. Ja, aber wisst ihr, was ich gemacht habe? Genau dasselbe wie nach der Kommunion, wenn mir das nie jemand erklärt hat. Ich habe auf 25 gezählt. Ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Und das ist genau dasselbe. Diese Stille, wenn Jesus stirbt am Kreuz, und auch diese Stille, so nach der Heiligen Kommunion, es hat mir nie jemand gesagt, ja, was soll ich denn da beten und so. Na ja, habe ich einfach als Kind begonnen. 1, 2, 3, 4. Und bei 25 hat der Pfarrer weitergemacht mit der Messe. Ja klar, aber heutzutage weiß ich, ich muss dem Herrn danken. Ich muss ihm danken, dass er mich erlöst hat, dass er alles für mich gibt, dass er mich ganz persönlich am Kreuz gesehen hat und nicht gedacht und gesagt hat, du bist schuldig, sondern er hat nur geliebt. Deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch dieses Bild der heiligen Faustina Kowalska, des barmherzigen Jesus, deshalb ist auch dieses Bild, sagt Jesus ja einmal zu ihr, zu Faustina, so wie ich auf diesem Bild schaue, schaue ich vom Kreuz herab auf die Menschen. Das ist doch wahnsinnig. Das ist doch wahnsinnig. Mit diesem Blick der Liebe, mit diesem Blick der Barmherzigkeit. Aber ihr wisst nicht, wie sich die Leute über dieses Bild aufregen. Ihr wisst nicht, wie sie sich über dieses Bild aufregen und wie es sie ärgert. Ja klar, für all jene, die selber nicht barmherzig sind. Für all jene, die irgendwo selbst sich erlösen und halt so einen Doppelweg irgendwo gehen. Ein bisschen Jesus und ein bisschen Esoterik irgendwo so. Die regen sich über dieses Bild total auf, weil sie sich selbst erlösen wollen. Das ist nämlich ganz schön, wenn man so diesen Gedanken denkt. Wenn man diesen Gedanken denkt, weil wenn ich davon ausgehe, dass Jesus zu Faustina gesagt hat, und das hat die Kirche anerkannt, male ein Bild. Und wenn das Jesus ist, dann werde ich ihm einmal auch so begegnen. Welchem Jesus will ich denn begegnen? Welchem? Dem Jesus aus der Passion Christi? Nein, dem werde ich nicht begegnen. Ich werde bestimmt jenem begegnen, wie er auf dem Bild ist. Das glaube ich ganz fest. Weil sonst hätte sich der Herr ja der heiligen Faustina nicht geoffenbart. Und das ist kirchlich anerkannt. Und so schaut er vom Kreuz herab auf die Menschen. Nur Liebe, nur Liebe, nur Liebe. Und das, da merkt man, am Kreuz vollzieht sich oder spielt sich irgendwie unser Leben ab. Am vorderen Teil des Kreuzes hängt unser Erlöser. Und am hinteren Teil des Kreuzes, da ist Platz für dich. Und da ist der Platz für mich, wo wir in unserem Alltag, mit unserem Alltagskreuz, Ja sagen müssen. Ja, Herr, dein Wille geschehe. Und das ist die Heiligkeit dann. Aber dieses Wort, Ja, Herr, dein Wille geschehe, auch diese Erfahrung zu machen, dass das Kreuz mich dann letztendlich trägt, die muss jeder selber machen. Und die kann man nur machen, wenn man demütig ist. Und demütig sein kann man nur dann, wenn man betet, wenn man alles von Gott erwartet. Und alles von Gott erwartet, liebe Hörerinnen und Hörer, das hat letztendlich die Mutter Gottes unter dem Kreuz. Sie hat alles, wie hat sie, deshalb ist sie auch Mutter des Glaubens, geglaubt, 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 geglaubt. dass der Herr auferstanden wird, dass er auferstehen wird, dass er auferstanden ist. Wie hat die Mutter Jesu geglaubt, dass das Leben den Tod besiegt hat? Und so machen wir uns also jetzt in diesen Tagen auf den Weg zum Höhepunkt der Liebe. Zu diesen Worten, die der Herr dann zu den Jüngern spricht, der Friede sei mit euch. Und diesen Frieden, den will er uns allen zusprechen. Nur, wir müssen irgendwie, scheint es mir, das Kreuz ganz neu lieben lernen. Das Kreuz ganz neu umarmen lernen. Und das Kreuz bekommt dann einen Sinn, wenn ich sage, Jesus, ich möchte mein Kreuz mit deinem Kreuz tragen, aus Liebe zu dir, weil du mein Kreuz auch schon getragen hast. Er hat es schon getragen und er hat mir alle Kraft, alle Gnade schon erwirkt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das wünsche ich euch von Herzen. Und dann merken wir, was wir eigentlich für einen schönen Glauben haben. Dann merken wir, was für ein Geschenk wir haben. Den Sohn und die Mutter, beide ein Herz und eine Seele, völlig vereint in der Liebe. Und zu diesen beiden, da dürfen wir dazukommen. Und wir werden geliebt sein. Ich danke euch.
Die Karwoche mit Jesus zum Höhepunkt der Liebe. Pfarrer Thomas Sauter aus Lustenau in Vorarlberg, aus der Pfarre Rheindorf, hat die Karwoche schwerpunktmäßig betrachtet. Er ist mitgegangen den Weg, den Jesus für uns gegangen ist. Wir nehmen uns ja Zeit im Kirchenjahr, gerade in der Karwoche, das tiefste Geheimnis ganz ausführlich zu betrachten. Und das hat nun Pfarrer Thomas Sauter mit uns gemeinsam gemacht. Wir stehen in dieser gnadenvollen Woche. Und ich lade Sie nun ein, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir können noch ein wenig im Gespräch bleiben. Sie können noch vertiefende Gedanken auch aus Ihrer eigenen Erfahrung beitragen oder auch Fragen richten an Pfarrer Thomas Sauter. Am Telefon begrüße ich nun Frau Dienst. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott.
Ich hätte eine Frage zu dem Kreuztragen. Ich bete auch sehr viel und sage, Herr Gott, hilf. Aber das Kreuz zu tragen, das irgendwie ist dann immer so sehr schwierig. Oder sagt, lieber Gott, warum ich und warum tust du mir das an? Auch wenn man das weiß und toll, wenn sie das erzählen, aber das dann so in der Praxis immer umzusetzen, sage ich, oh Gott, ihr Arme, das ist dann alles nicht so einfach, ob sie da noch ein paar Ratschläge geben können.
Ja, gerne, schauen Sie, wir sind natürlich bereit, ein Kreuz zu tragen, eine Stunde, zwei Stunden, vielleicht auch ein Tag oder zwei Tage. Aber dann sagen wir ja sofort, nein, Herr, warum? Und da kommt schon dieser Gedanke, nein, ich will nicht. Gell? Und ein Kreuz zu tragen, das Allerschönste ist das, dass Sie, gell, was Sie wollen ja irgendwo den Frieden auch des Herzens bekommen.
Ja, ja.
Und den Frieden des Herzens bekommen Sie dann, wenn Sie wie zum Kreuz aufschauen und sagen, na Herr, ich möchte mein Kreuz jetzt mit deinem Kreuz tragen und ich möchte es fruchtbar werden lassen. Ich möchte auch sozusagen mithelfen an der Erlösung, ergänzen an den Leiden Christi, was da noch fehlt, wie Paulus einmal sagt. Ich möchte mein Kreuz jetzt mit deinem Kreuz tragen, Jesus, und ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, dieses Kreuz zu tragen. Das Wort, das gerade da irgendwie scheint mir so wichtig ist, das ist nicht Nein, sondern Ja, Herr, ich will. Und nicht ständig so denken, nein, ich will jetzt nicht mehr. Da kommt so die Auflehnung dagegen. Und ich glaube, so ganz wichtig, dass man so im Gebet, Herr, dein Wille geschehe. Und natürlich muss man schauen, dass man dieses Kreuz auch irgendwie gelindert oder wegbekommt, so dass man Hilfe bekommt, gell? Aber es gibt ja Kreuze, da kannst du nicht einfach so sagen, ich will es jetzt nicht mehr. Das Wichtige scheint mir da, Herr, ich will mein Kreuz mit deinem Kreuz tragen?
Ja, sag ich's, aber dann, oder ich will mal, ich sag's und dann beschimpfe ich doch meinen Mann. Mei, was hast du angestellt, ne?
Wie, sagen Sie es nochmal bitte?
Ja, ich sag so, lieber Gott, ich trage das so alles aus Liebe zu dir, aber dann kommt mein Mann und den beschimpfe ich dann. Was hast du denn angestellt?
Ja, eben, gell, da muss man natürlich dann auch wachsam sein, gell, das ist so diese menschliche Seite auch.
Ja,
aber
ja.
Da muss man einfach auf Jesus bitten und Gott bitten, dass er uns auch hilft, das Kreuz zu tragen. Gell, das ist jetzt nicht so einfach, das muss ich auch dazu sagen, gell, ich kann da nicht einfach bloß so eine, für jemanden, der wirklich ein Kreuz hat, da ist diese Antwort natürlich absolut unbefriedigend. Aber man muss sich, vielleicht haben Sie irgendwie einen guten Priester bei sich in der Nähe, wo Sie, der Ihnen da helfen kann, weiterhelfen kann.
Ja, und auch so mit dem eben Ehemann und Kindern muss man das schon so sehen als Gottes Kreuz oder das so annehmen.
Gut, das ist natürlich klar, gell. Sie können Ihren Ehemann auch nicht einfach so eine, man kann ja den anderen, den Ehepartner, sage ich allgemein, auch nicht einfach bloß auf den Mond schießen.
Ja.
Ja, das geht ja auch nicht einfach bloß so. Aber dann, ich glaube, ganz wichtig ist, dass diese Hilfe von Gott, zuallererst von Gott zu erwarten.
Ja.
Gell? Danke.
Danke, Frau Dienst, für Ihren Anruf, für Ihre Anfrage. Auf Wiederhören. Dann begrüße ich Frau Jekyll am Telefon. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich wollte gern, die jetzt gerade gesprochen hat, die Dame sagen, ich hatte auch eine Zeit lang ein schweres Kreuz zu tragen und habe immer gebetet, Dings, bis ich dahinter gekommen bin und der Heilige Geist mir das vielleicht eingegeben und habe gebetet, Herr, gib mir die Kraft, dieses Kreuz zu tragen. Und das hat wirklich geholfen. Mhm. Sie soll es auch einmal probieren.
Ja, genau.
Das hilft dann wirklich.
Mhm.
Die Kraft gibt er dann auch.
Mhm.
Also jedenfalls, mir hat es geholfen. Mhm. Ich hoffe, dass es ihr auch hilft.
Danke,
das wollte
danke
ich nur
für den
sagen.
Hinweis. Danke.
Ja, an dieser Stelle möchte ich auch einen Hinweis machen, weil Sie, lieber Pfarrer Thomas Sauter, das so beschrieben haben, auf den Karfreitag hin haben Sie einen Satz in Ihrer Vorbereitung auch hingeschrieben, vom Sinn des Leidens können wir am meisten lernen am Karfreitag. Und Johannes Paul II. Hat ja im Februar 1984 ein Schreiben herausgebracht vom christlichen Sinn des menschlichen Leidens.
Ja.
Das ist ein wunderbares kleines Büchlein, das ist sicher auch übers Internet irgendwo erhältlich, auch offiziell die Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls im Februar 1984. Ich habe das damals auch mit großer Aufmerksamkeit gelesen, weil ich auch den Weg des Leidens gegangen bin, bevor ich eigentlich mich bekehrt habe, bevor ich erkannt habe, dass Gott von mir ja etwas will. Das ist nur ein kleiner Hinweis eben, weil gerade Johannes Paul II. Ja großen und heftigen Leidensphasen ausgesetzt war in seinem Pontifikat. Telefonfrau Engel, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich bin schon eine sehr alte Münchnerin und natürlich, wenn man 84 ist, hat man schon alles anerhand erlebt und erlitten. Aber eines kann ich sagen, man darf nie sagen, warum gerade ich.
Mhm.
Es gibt ja immer Menschen, die, von denen man weiß, denen es viel schlechter geht. Da kann ich auch fragen, warum gerade die und ich nicht?
Mhm.
Nein. Das darf man nicht. Also das, ich finde ganz gleich, was man hat, aber die Frage, warum gerade ich, darf man sich nicht stellen. Denn ich frage mich auch, warum habe ich noch nicht schwersten Krebs? Andere haben den. Also das ist verkehrt. Das ist grundverkehrt. Das darf man nicht. Das mache ich auch nicht.
Also einen Punkt muss ich auch noch sagen, der ist vielleicht auch jetzt in meinem Vortrag etwas zu kurz gekommen, gell? Dass wir ja nicht bloß am Kreuz stehen bleiben, gell? Das muss ich ganz ausdrücklich auch sagen, sondern dass nach der Passion immer auch, wenn sie richtig so getragen wird, kommt nach dem Kreuz immer auch die Auferstehung. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und es ist natürlich auch klar, das müssen wir auch wissen, wir leben ja nicht bloß hier auf dieser Erde, sondern wir leben ja im Blick auf den Himmel. Und das ist ja genau das, wenn ich so lebe, als ob es kein ewiges Leben gibt, als ob es keinen Himmel sozusagen gibt, und ich werde krank, dann kracht natürlich die absoluteste Welt zusammen. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht, auch in der Seelsorge. Nur natürlich lebe ich in dieser Welt. Aber ganz wichtig ist auch, wir leben eigentlich und wir sind hier auf einer Zwischenstation, auf einer Durchgangsstation, wo man sagen muss, ja, wir leben eigentlich, wir bereiten uns auf den Himmel vor. Auf das, was kein Auge geschaut und kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Sinn gekommen ist, das Große, das Gott ihnen bereitet hat, die ihn lieben. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Also nach dem Karfreitag kommt auch immer Ostern. Und es gibt kein Ostern ohne Karfreitag. Und es gibt keinen Karfreitag ohne Ostern. Das ist ganz wichtig, was ich noch so dazu anmerken muss.
Dann bedanke ich mich noch, Frau Engel, für Ihren Anruf. Dann begrüße ich nun am Telefon Frau Burkhardt. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte auch etwas dazu sagen. Ich habe in meinem Leben auch sehr viele schwere Stunden erlebt und habe auch dann gefragt, warum ich, Gott, warum ich? Mhm. Ich habe dann aber gemerkt, dass Gott durch die Kreuze uns auf Größeres vorbereiten will. Ich habe dann gebetet, lieber Gott, ich bitte dich, nimm das Kreuz nicht von mir. Ich bitte dich nur, gib mir so viel Kraft, dass ich es tragen kann. Mhm. Und das ist alles gut geworden.
Aha. Aha.
Und ich danke heute für die Kreuze, die ich erleben durfte, die mich reich an Segen gemacht haben.
Ja, genau. Danke.
Gerne.
Danke für Ihren Anruf, Frau Burkhardt. Das schreibt übrigens auch Johannes Paul II. In seinem Schreiben. Er nennt das Leiden ist generell eine Einladung der göttlichen Barmherzigkeit. Das ist ein Hinweis eben darauf, dass aus dem Leiden heraus auch während unseres Lebens hier auf Erden Gott etwas anderes für uns schon vorbereitet. Das ist sicher eine tiefe Dimension, die man im Augenblick des Selbstleidens und Leidenmüssens oft schwer finden kann, aber natürlich ohne Gebet wird man es kaum erkennen können. Gut, dann frage ich noch einmal ganz schnell in unsere Hörerrunde. Ein Anruf ginge sich noch aus. Wir haben noch ganz wenige Minuten Zeit heute bei Spiritualität mit Jesus zum Höhepunkt der Liebe. Eine Betrachtung über die Schwerpunkte der Karwoche mit Pfarrer Thomas Sauter aus Lustenau. Herr Pfarrer Thomas Sauter, für den grünen Donnerstag, da wäre eben auch noch für einen Priester eben das ganz Besondere, eben die Einsetzung der Eucharistie, wo ja Gott auch seine unendliche Barmherzigkeit und Liebe und Verdemütigung auch uns mitgeteilt hat. Aber für einen Priester selbst, was geht in einem Priester so vor, wenn er sagt, ja, an Christi statt steht am Altar und sagt, das ist mein Leib? Ist das nicht ein ganz besonderer Augenblick?
Ja, klar, natürlich, Das ist eigentlich, ich kann mich noch gut daran erinnern, ich bin dieses Jahr 10 Jahre zum Priester geweiht worden, damals von Bischof Kühn noch, Klaus Kühn, und er hat mich geweiht und ich weiß noch gut, damals, wir waren zu zweit, wir beide haben dann konzelebriert und dann, das ist mein Leib, da merkst du, man muss glauben. Weil ich hatte leider noch keine Vision oder Erscheinung. Ja, ich hatte noch kein eucharistisches Wunder, aber ich muss glauben. Und der Glaube der Menschen wächst darin, wie der Priester mit der Eucharistie umgeht. Das ist das. Doch ohne Worte, wie der Priester mit der Eucharistie umgeht, dann wissen die Leute, er glaubt es. Das geht ganz stillschweigend. Und das ist das Schöne, eben auch am grünen Donnerstag heißt es ja, an dem Tag, wo der Herr das letzte Abendmahl gefeiert hat, das ist heute. Ja, dieser Punkt auch so, das hat mich immer so berührt eigentlich auch, dieser Einschub im Hochgebet dann, das ist heute. Und wir wollen so danken für alle Priester, so wie es auch der Heilige Vater letztens irgendwo geschrieben hat, wo er gesagt hat, ich danke allen Priestern, die alles geben für ihren Dienst.
Dann begrüße ich noch Frau Meixner. Grüß Gott.
Hallo, grüß Gott. Mir hat mal jemand geraten, dass ich statt warum frage, wozu. Und das hat mir geholfen, weil ich habe Schmerzen, die sich immer mehr verstärken. Und dann noch, was ich bewahrheitet in meinem Leben, ist, dass der Mensch denkt und Gott lenkt.
Ja, genau.
Also wenn ich Geduld und die wird dann nochmal und noch ein bisschen mehr. Mhm. Und rückwirkend merke ich dann, wenn ich losgelassen habe nach oben, dann ist ich habe es nicht mehr in meiner Hand.
Ja, genau.
Und genau.
Danke, Frau Meixner. Eine weitere Bestätigung zu den Punkten, die wir schon betrachtet haben. Danke für Ihren Anruf. Wir fassen das alles zusammen. Wir gehen weiter in die Karwoche hinein. Herzlichen Dank für die Betrachtung heute, Pfarrer Thomas Sauter, für Ihre Sendung. Vielen Dank und eine gnadenvolle Karwoche noch. Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Alles Gute, Gottes Gnade und Gottes reichen Segen und frohe Ostern. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Es ist 15 Uhr, liebe Hörerinnen und Hörer. Gemeinsam beten wir jetzt den Barmherzigkeitsrosenkranz. Wenn Sie ein Anliegen haben, für das wir gemeinsam beten können, dann rufen Sie uns bitte unter folgender Telefonnummer an. Das ist 089 517 008 008. Wenn Sie nicht aus Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte die 0049 vor. Dann die 89 517 008 008.